Herzlich willkommen bei Meisterstücke, dem Podcast der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Hier lernt ihr die spannendsten Handwerkerinnen und Handwerker aus der Region kennen. Wir sprechen mit den Macherinnen und Machern von nebenan. Bereit? Dann los! Wenn irgendwo in Krefeld das Wasser hochsteht oder die Heizung streikt, dann fällt oft ein Name: Gobbers. Seit 106 Jahren steht der Betrieb für Wärme, für Technik und für erstaunlich viel Zukunft. Wärmepumpen, Photovoltaik, Energieeffizienz, all das war hier schon Thema, als andere noch Heizöl tankten. Heute sprechen wir mit dem Mann, der diesen Geist zusammen mit seinem Bruder und seinem großen Team weiterträgt, Willi, und zwar Willi der Dritte, Gobbers. Mein Name ist Georg Balsen und ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Gobbers, heute da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Walsen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, wir werden heute ein bisschen plaudern über Geschichte von Handwerk, aber auch ganz viel über Zukunft und auch über gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement, das Sie, Herr Gobbers, ja auch in sich tragen und über viele, viele Jahre praktiziert haben. Aber vielleicht steigen wir mal ein bei dem ersten Projekt, bei dem Sie gedacht haben, Mensch, das ist Zukunft, das wird bleiben.
Ja, 1981 bin ich nach erfolgreichem Studium dann als frisch gebackener Diplom-Ingenieur dann mit der Realität des Handwerks konfrontiert worden. Wollte aber den Spagat natürlich schaffen, alles das, was ich im Studium gelernt habe, dann auch umzusetzen. Und im Studium war das Thema Wärmepumpe ein ganz wichtiger Bestandteil. Im echten Leben der Bauherren, aber noch lange nicht angekommen und auch noch nicht in unserer Branche. Aber ich war einfach so beseelt von dem Thema und so ist es mir dann auch tatsächlich gelungen, dann 1981 einen Bauherrn zu finden, der dieses Projekt Wärmepumpe sich darauf einlassen wollte. Und dann haben wir tatsächlich vielleicht auch in Krefeld die erste, das weiß ich nicht genau, aber mit Sicherheit eine der ersten Wärmepumpen gebaut. Damals war das eine Technik, die man heute kaum noch anwendet. Und zwar war das eine Grundwasserwärmepumpe. Da war also dieser Energieträger oder der Träger war das Grundwasser, was man dem Boden entzog, durch die Wärmepumpe laufen ließ und dann wieder auf dem Grundstück dem Grundwasser wieder zuführte. Also es ging nichts verloren, das Grundwasser wurde durch diese Wärmepumpe geschickt. Und das war eine ganz neue Technik und ja, da habe ich eben mit Begeisterung dann mein Studienwissen anwenden können.
Also wir müssen ja mal festhalten, das ist jetzt ungefähr 45 Jahre her, also war zu einer Zeit, als Wärmepumpentechnologie ja noch, Sie haben es gerade geschildert, ja eine Exotentechnik war. Woher kam so dieser Pioniergeist? War das Neugier? War das auch ein bisschen Lust am Risiko? War das Überzeugung?
Ich glaube, das war von allem etwas. Einmal habe ich eben darauf gedrängt, die Dinge, die man im Studium ja doch sehr, sehr theoretisch dann vermittelt bekommt, anzuwenden, weil ein theoretisches Wissen ist zwar ganz nett, aber erst die Anwendung macht daraus was richtig Spannendes. Und das war für mich immer das, ich wollte die Dinge, die man theoretisch die es theoretisch gibt oder die ich theoretisch beherrschte, dann auch in der Praxis umsetzen können. Und gerade das ist eben das, was für mich spannend ist. Und das hat dann ja auch geklappt und ist gelungen.
Ich habe eben schon gesagt, Willi der Dritte. Das heißt nicht, dass Sie hier morgens mit einer Krone durch den Betrieb laufen, sondern Ihr Großvater hat das Unternehmen gegründet und der hieß schon Wilhelm, Ihr Vater hieß Wilhelm. Also Sie sind in der dritten Generation jetzt der Wilhelm, der das Unternehmen zusammen mit Ihrem Bruder Michael führt. Wenn Sie auf diese 106 Jahre Gobbers Firmengeschichte schauen, was ist so der rote Faden, der sich durch diese Zeit zieht?
Die Branche, in der wir hier ja tätig sind, ist eine sehr, sehr innovative. Allein wenn man das Thema Entwicklung der Heizungstechnik sich betrachtet, dann gab es früher das offene Holzfeuer. Dann kam der Kohle- oder Kokskessel. Da hatte man, ich sage das mal so ein bisschen salopp, ja auch schon eine Art von Regelungstechnik. Da bestand die Regelungstechnik darin, wie viel Schippen Koks oder Kohle man in den Kessel rein schaufelte. Dann wurde aus dem Kokskessel wurde dann der Ölkessel. Dann nahm das Gas, was im Kessel verbrannt wird, immer größere Bedeutung ein. Dann gibt es das Thema, was mit Fernwärme zu tun hat. Dann gibt es Innovationen, die immer wieder mal aufflackern, die sich aber noch bis heute nicht durchgesetzt haben, wie die Brennstoffzelle. Dann das Thema Wärmepumpe haben wir soeben ja schon mal ausführlich besprochen. Also wir sind da immer im Fluss und diese Dinge dann auch aktiv anzupacken und immer vorne dabei zu sein und die Dinge anzuwenden und umzusetzen im Sinne des Kunden, das ist eben die Aufgabe und das ist das, was uns 106 Jahre lang groß gemacht hat.
Und diese Haltung, dieser Geist hat ja auch mit dazu geführt, dass Sie vor einigen Monaten als zweites Unternehmen überhaupt in Krefeld mit dem Hans-Heinz-Hauser Handwerkspreis ausgezeichnet worden sind. Das ist ja eine Auszeichnung, die nicht nur Technik, sondern auch Haltung würdigt. Was bedeutet Ihnen diese Ehrung, einmal persönlich, aber auch fürs Team?
Also erstmal haben uns natürlich sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben. Und für mich ist da ein Aspekt, der auch, glaube ich, dem Sinne von Hans-Heinz-Hauser entspricht, dass wir uns sehr, sehr intensiv um das Thema Ausbildung bemühen. Alle reden von Fachkräftemangel. Bevor aber jemand Fachkraft ist oder Fachkraft wird, muss der zuerst mal eine Ausbildung durchlaufen. Und eine Ausbildung durchlaufen kann man nur dann, wenn die entsprechenden Firmen am Markt da sind, die das den jungen Menschen ermöglichen, das zu tun. Und das machen wir seit Jahrzehnten. Ich will jetzt nicht sagen, seit Jahrhunderten, es ist ja nur eins. Aber wir machen es wirklich intensivst und immer. Und haben in jedem Jahr stellen wir mehrere Auszubildende ein. Inzwischen sind wir auf drei Säulen tätig. Wir haben einmal Auszubildende im Bereich der Anlagenmechanik, sprich eigentlich dann früheren Begriffe Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung. Dann bilden wir aus im Elektrobereich und wir bilden kaufmännisch aus. Und damit ist eigentlich auch so umrissen, was wir als Unternehmen ausmachen, dass wir eben das Thema Haustechnik erweitert haben. Und zwar diese klassische Begrenzung Sanitär, Heizung, Klima ist in meinen Augen auch nicht mehr wirklich zeitgemäß, weil die ganzen Dinge, die wir einbauen, oder fast alle Dinge, die wir einbauen, haben auch was mit Elektro zu tun. Entweder auf der Seite, dass sie eine Spannungsversorgung brauchen, damit das überhaupt läuft, so sage ich mal was salopp. Auf der anderen Seite aber auch alles, was mit Regelungstechnik zu tun hat und mit Sensoren und mit Aktoren. Und das sind alles Themen, die in das Elektrogewerk reinragen. Und deswegen haben wir uns vor längerer Zeit entschieden, auch eine eigene Elektroabteilung aufzubauen und damit auch seit einigen Jahren auf der Elektroseite auszubilden.
Wir kommen später nochmal auf das Thema Ausbildung zurück. Ich würde gerne noch einen Moment bei der Preisverleihung bleiben. Oberbürgermeister Meyer nannte Sie bei der Ehrung, bei der Überreichung des Preises ein Glücksfall für Krefeld. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Ich bin jetzt der Gesprächspartner hier bei Ihnen und ich bin aber nicht der hier das Unternehmen betreibt, sondern das Unternehmen bin nicht ich, sondern das Unternehmen sind alle rund 80 Mitarbeiter, die hier bei uns, mit uns tätig sind. Und wir alle zusammen machen das Unternehmen aus. Und die Vielfalt der Bereiche, die wir anbieten für unsere Kunden, ist auch dem geschuldet, dass wir eben auch völlig unterschiedliche Mitarbeiter haben, die alle unterschiedliche Schwerpunkte besitzen, unterschiedliche Qualitäten und Qualifikationen aufweisen und deswegen dadurch das Ganze erst rund machen. Und ich glaube, die Einbindung der Mitarbeiter ist ein ganz, ganz wichtiger Moment, um Unternehmen erfolgreich zu führen. Und das ist für mich ein Glücksmoment, das immer wieder neu zu schaffen. Und das ist auch eine anstrengende Aufgabe, weil eben jeder ist anders, jeder ist unterschiedlich, jeder hat unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Sentimentalitäten. Und das alles so zusammenzuwinden und daraus ein großes Ganzes zu machen. Und wenn einem das gelingt, das ist dann für mich der Glücksfall.
Sie haben das Preisgeld, das mit dieser Überreichung und diesem Preis verbunden war, in Höhe von 5.000 Euro, geteilt. Sie haben gesagt, das wollen wir nicht für uns als Unternehmen oder als Unternehmerfamilie, sondern wir stellen das zur Verfügung und zwar zur Hälfte für Ihre Auszubildenden und zur anderen Hälfte für die Lebenshilfe Krefeld. Warum gerade diese beiden Gruppen?
Einmal war für uns klar, das wichtige Standbein unseres Unternehmens ist die Ausbildung und sind dann die Auszubildenden. Und das ist eine Herzensangelegenheit und wir versuchen immer wieder neu, diese Ausbildung attraktiv zu gestalten und zwar auf ganz verschiedenen Bereichen. Einmal ist natürlich das Fachwissen das, was das A und O ist, aber neben dem Fachwissen sind auch ganz, ganz viele, ich sag mal, Soft Skills wichtig und entscheidend. Und wir haben vor einigen Jahren erstmals begonnen, die bestqualifiziertesten Auszubildenden bei uns, denen ein besonderes Sahnehäubchen da zur Verfügung zu stellen. Und zwar, dass sie ein Auslandspraktikum machen konnten, was dann von uns finanziert wurde. Das ist super gut angekommen, weil das ist nicht unbedingt eine. Also man merkt dann vielleicht auch die Unterschiede in anderen Ländern, wie gearbeitet wird. Der letzte Mitarbeiter, der war in Malta, der vorletzte war in Rhodos. Und es sind dann ganz, ganz unterschiedliche Eindrücke, die jungen Menschen dann mitbringen. Aber man merkt einfach die Begeisterung, die dann rüberkommt. Und das soll dann auch auf die anderen abfärben, sich auch da zu engagieren und zu gucken, dass sie vielleicht beim nächsten Mal dabei sind. Und mit diesem Preisgeld haben wir dann gesagt, die dann diesen Auslandsaufenthalt machen, denen versüßen wir das dann nochmal, indem wir zusätzlich denen nochmal ein ordentliches Taschengeld drauflegen, damit man auch die Annehmlichkeiten eines Auslandsaufenthaltes auch richtig dann in vollen Zügen genießen kann. Ausbildung soll ja auch Spaß machen und mit ein bisschen Geld ist es dann einfacher.
Und die Lebenshilfe?
Die Lebenshilfe ist eine große Institution in Krefeld, die wichtige Aufgaben erfüllt. Nicht jeder hat das Glück, von Geburt an geistig und körperlich so zu sein, wie man sich das eigentlich wünscht. Und ich bin froh, dass es Einrichtungen gibt für die Lebenshilfe, die sich zum Ziel gesetzt haben, sich genau der Menschen anzunehmen, die eben da Beeinträchtigungen haben. Und dass es da Menschen gibt und Institutionen gibt, die sich da intensiv und erfolgreich drum kümmern, das ist für uns alle als Gesellschaft ein Segen. Jeder Einzelne kann das nicht, deswegen brauchen wir Institutionen, die sich dieser Sache annehmen. Und deswegen haben wir dann da die Lebenshilfe genommen. Es gibt auch viele andere Einrichtungen, die es hätten genauso werden können, aber wir mussten uns mal halt für eine entscheiden und das ist schon eine wichtige Einrichtung und gerade die Menschen, die da betroffen sind, die haben es dringend nötig.
Hans-Heinz Hauser, der Namensgeber dieses jetzt zum zweiten Mal von der Stadt Krefeld verliehenen Preises, war eine ganz prägende Handwerkerpersönlichkeit, engagierter Politiker auch und letztendlich ja auch früherer Oberbürgermeister. Sie haben schon gesagt, Ausbildung war eine Sache, die Sie irgendwie miteinander verbindet. Was verbindet Sie noch mit Hans-Heinz Hauser, den Sie ja sicherlich gekannt haben?
Ich habe Hans-Heinz Hauser gekannt. Mein Vater hat ihn auch viel besser bekannt. Sie waren Weggefährten, die beiden waren auch zusammen im Stadtrat. Also mein Vater war dann Stadtrat, als Hans-Heinz Hauser auch Oberbürgermeister war. Die beiden hatten viele Gemeinsamkeiten. Sie waren ja beide im Handwerk tätig. Sie waren beide in den Berufsorganisationen tätig. Und Hans-Heinz Hauser hat ja auch zuerst mit kleinen Schritten angefangen, berufsverbändlich tätig zu sein. Mein Vater war auch im Vorstand der Innung, der Sanitär-, Heiz- und Klima-Innung natürlich. Hans-Heinz Hauser war den Bäckern.
Man muss sich das ja vorstellen, 1919, also vor 106 Jahren, da geht ein Mann mit einem Lötrohr in der Hand hin und gründet eine kleine Klempnerei. So ist es ja gewesen. Heute arbeiten bei Gobbers rund 80 Menschen an hochmodernen Heiz- und sonstigen Energietechniksystemen. Was würden Sie sagen, was ist so das Erfolgsgeheimnis, das sich über diese 106 Jahre und über drei Generationen hinweg erhalten hat?
Sich immer erneuern. Das Alte mag gut sein. Das Alte kennt man. Das Alte hat einen hohen Erfahrungswert. Aber das reicht eben nicht. Und auch im Handwerk oder vielleicht gerade im Handwerk haben wir die Möglichkeit, uns schnell weiterzuentwickeln. Wir sind eben nicht der große Dampfer, den man nicht navigieren kann, sondern wir sind dann eher das kleine Boot, was schnell reagieren kann auf die Unbillen, sei es die große Welle, sei es der heftige Sturm. Da muss man sich halt immer neu orientieren und sagen, man kann den Wind nicht ändern, aber man kann die Segel neu setzen. Und genau das ist das, was wir tun und wo wir dann versuchen, die Veränderungen, die auf der technischen Seite, aber auch auf der gesellschaftlichen Seite und auch bei den Bedürfnissen der Kunden. Auch das ist ja ein Thema, was nicht irgendwie eine fixe Größe ist, sondern auch da sind die Bedürfnisse und die Anforderungen verändern sich. Und auch da ist unser Ding, darauf einzugehen und diese ganzen Strömungen zu spüren und auch umzusetzen.
Also auf der einen Seite ganz viel Innovation, ganz viel Neuerungen, ganz viel Modernität. Auf der anderen Seite als 106 Jahre altes Unternehmen ja auch ganz viel Tradition. Welche handwerklichen Werte verteidigen Sie und halten Sie hoch?
Das Erste in Handwerk ist Hand. Und es gibt ganz, ganz viele Prozesse, die man digitalisiert, die dadurch auch viele Dinge besser machen. Aber das, was ich mit der Hand mache, das kann ich nicht digitalisieren. Das ist das, was uns als Handwerker ausmacht, dass diese Prozesse, die wir umsetzen, händig sind. Und ich glaube, das ist das, was Handwerk auch in Zukunft Bestand hat, weil eben diese Dinge, die händisch sind, auch händisch bleiben.
Jetzt gibt es ja nicht nur Privatmenschen, die Kunden bei Ihnen sind, sondern auch Unternehmen und Betriebe. Und eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft soll ja Photovoltaik sein. Viele Betriebe, auch im Handwerk, haben ja große Dachflächen, nutzen sie aber bisher kaum für Photovoltaikanlagen. Warum tun sich so viele Kolleginnen und Kollegen im Handwerk schwer, das umzusetzen und selbst zu investieren?
Gute Frage, weil die Frage stelle ich mir selber auch. Und ich hoffe, dass wir auch mit Hilfe der Initiative der Kreishandwerkerschaft dann unsere Kollegen da informieren können, welche Möglichkeiten da eigentlich brach liegen. Und gerade im Handwerk und in vielen Handwerksbetrieben haben wir größere Dachflächen, die oft Flachdächer haben, wo einem dann auch gerade eine Installation von Photovoltaikanlagen sehr einfach umzusetzen ist. Ich habe manchmal den Eindruck, und das sehe ich ja bei uns auch, über das ganze Tagesgeschäft und diesen Druck, der da auf sich aufbaut für den einzelnen Handwerksunternehmer, dass der einfach nicht die Zeit und die Muße hat, sich damit zu befassen und zu erkennen, was für ein unglaubliches Potenzial da brach liegt, wenn er diese Dinge da nicht umsetzt. Also diese Kombination von Photovoltaikanlagen im, ich schnüre jetzt mal so ein Gesamtpaket, also Photovoltaikanlagen, elektrischer Batteriespeicher, Wärmepumpe und Wallbox, das ist einfach eine Kombination, die dann aus vielen kleinen Einzelteilen und aus diesen vier Einzelsegmenten ein wunderbares, gesamtes, großes Markt, was man nutzen sollte.
Lohnt sich das aus Ihrer Erfahrung für jeden Betrieb, das zu machen?
Ein Beispiel könnte ich da nennen, ein Dachdeckerbetrieb, wo genau diese Situation zutraf, ein großes Hallendach. Der hat dann von uns eine größere Photovoltaikanlage bekommen und daraus ergibt sich eine Rendite aus den ersparten Stromkosten, die liegen bei rund 14%. Und wenn ich das dann mal vergleiche mit dem, was so banküblich ist, wenn man feste Anlage von 1 bis 5 Jahren nimmt, dann liegen wir da irgendwo bei ja deutlich, deutlich drunter, vielleicht bei 2-3%, also zwischen dem Betrag einer Anlageform meiner Bank und der Rendite über die Photovoltaikanlage auf dem Dach, dazwischen liegen Welten und das sollte man einfach erkennen.
Das heißt, Willi Govers rät seinen Kolleginnen und Kollegen, packt euer Erspartes aufs Dach.
Tut es aufs Dach und nicht auf die Bank, ja, gut formuliert, schön.
Was glauben Sie, welche Technologien werden in 10 Jahren selbstverständlich sein und welche sind vielleicht aus Ihrer Sicht heute überschätzt?
Ich glaube, dass mittelfristig, also kurzfristig mit Sicherheit und auch mittelfristig das Thema Photovoltaik noch eine richtige Dynamik entwickeln wird. Dass wir nicht nur Dächer mit Photovoltaik ausstatten, sondern auch Fassaden. Oder es gibt ja auch Photovoltaikmodule, die sind inzwischen wie eine Plastikfolie zu nutzen. Dann könnten Sie die Folie das Auto mit bekleben. Also diese Entwicklung wird mit Sicherheit weitergehen. Kann man sich ja auch mal vorstellen oder überlegen, wenn alle Autos mit einem Photovoltaikmodul beklebt wären. Wie viele Autos haben wir? 100 Millionen? Ich weiß es nicht genau, schätze ich mal. Dann kommt durch die große Stückzahl schon einiges zusammen.
Wir haben viel über Technik gesprochen. Technik ist das eine und Technik ist ganz wichtig in Ihrem Handwerk. Was begeistert Sie noch speziell am SHK-Handwerk?
Ja, die Schönheit. Oder die Schönheit, die man vermitteln kann, die Schönheit, die man einbauen kann. Ich denke da jetzt an ja, das, was klassisch auch ein Sanitär-Heizungs-Klimabetrieb auszeichnet, nämlich der erste Begriff, nämlich Sanitär. Und bei Sanitär, da denkt man ja sofort an Wasser, da denkt man an Badezimmer, da denkt man ja inzwischen weitaus mehr nicht nur an Funktionalität, sondern Badezimmer können ja auch begeistern. Badezimmer sind inzwischen ja auch häufig ein Raum, der auch Wellness berücksichtigt, der auch wunderschön sein kann, der sehr, sehr individuell gestaltet werden kann. Und da gibt es eben immer mehr Leute und immer mehr Kunden, die großen Wert darauf legen, dass auch ihr Badezimmer entsprechend gestaltet ist. Und es gibt eine unendliche Vielzahl von Produkten für jeden Geschmack.
Und das Badezimmer und die Armaturen haben ganz viel mit Wasser zu tun. Und Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel, das wir haben. Und ja auch etwas, mit dem Sie sich als SHK-Handwerk intensiv beschäftigen. Ihre Aufgabe ist es, dieses Trinkwasser sauber über viele Kilometer Leitungen dann bis zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu bringen.
Ja, auch da sind sehr, sehr hohe Anforderungen. Sie sagten ja zu Recht, Trinkwasser, das ist das wichtigste Lebensmittel, was wir haben, was wir aber völlig unbedenklich einfach konsumieren. Aber damit wir das unbedenklich konsumieren können, ist eben da auf dem Weg von der Gewinnung des Trinkwassers, ist es eben wichtig, dass dieses Trinkwasser da, wo es durchfließt, bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Und das ist eine wichtige Aufgabe von uns und unserer Betriebe, dass eben die Trinkwasserhygiene und die Erfordernisse und die Bedürfnisse, die dann an das Trinkwasser zu stellen sind, dass die erfüllt sind. Auch das ist eine wichtige Aufgabe für uns, Lebensmittel für alle, das Lebensmittel Trinkwasser für alle sauber und keimfrei aus der dann hoffentlich wunderschönen und spannenden und Designer-Armatur rauslaufen zu lassen.
Also ganz spannende Technik. Auf der anderen Seite, Sie haben es vorhin schon angesprochen, braucht ein Unternehmen Menschen. Sie sind sehr engagiert in der Ausbildung seit Jahrzehnten. Sie haben über 200 junge Menschen ausgebildet in den letzten Jahrzehnten. Viele Betriebe klagen über Nachwuchsmangel. Was ist Ihr persönliches Erfolgsrezept, um junge Menschen für das Handwerk zu begeistern?
Ja, Begeisterung. Also Beruf muss Freude machen. Und wenn Beruf Freude macht, ist man darin gut. Und wenn man gut ist, macht der Beruf Freude. Und das ist das, was wir versuchen zu vermitteln. Nun ist nicht jeder Handwerker. Aber diejenigen, die das Potenzial haben und die in dem Beruf eine Erfüllung suchen und finden und dann auch finden, die wollen wir eben begeistern. Und ich denke, die Perspektiven, die wir gerade auch so aufgezeigt haben, die sollten auch jungen Menschen vermitteln, dass es ein Beruf ist mit einer enormen Zukunftsperspektive, was ja nicht bei allen Berufen, auch nicht bei allen Handwerksberufen leider der Fall ist. Aber in unserer Branche, denke ich schon, sind wir da super gut aufgestellt, dass wir dauerhaft in dem Handwerk erfolgreich in Zukunft tätig sind und damit auch für die Auszubildenden, die den Weg wählen und die den Beruf dann ergreifen, eine sichere Zukunft haben, ihr Leben lang. Was ja heute sehr, sehr schon was Besonderes darstellt.
Wenn Sie, Herr Gobbers, Bewerbungen lesen von jungen Menschen, die sich um einen Ausbildungsplatz bemühen, worauf achten Sie mehr, auf Noten oder auf Haltung?
Also es muss eine gewisse Grundvoraussetzung da sein, weil es ist ein sehr anspruchsvoller Beruf. Insofern ist auch der Intellekt auch wichtig und nicht zu unterschätzen. Aber das alleine macht das nicht aus. Ich muss eine Empathie haben. Ich muss ich arbeite mit Menschen, ich arbeite mit Kunden, ich arbeite oft bei den Kunden. Ich muss ein Gefühl entwickeln, ob ich jetzt in der Werkshalle eine Reparatur vornehme oder weil Frau Doktor Professor so und so auf dem weißen Teppich wohnen. Also das ist dann sind völlig unterschiedliche Bereiche, in denen ich mich bewege. Und all das muss ich können. Und das ist nicht nur was Kognitives, sondern das ist auch was Emphatisches. Und das muss ich alles leben und beherrschen.
Sie ermöglichen Ihren jahresbesten Auszubildenden nicht 3 Tage Ballermann, sondern 3 Wochen Praktikum im Ausland, auf Malta oder in Island. Was verändert ein solches Praktikum im Kopf eines jungen Menschen?
Über den Tellerrand gucken. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man nur immer seine eigene Suppe auslöffelt. Ich muss eben über den Tellerrand gucken und ich muss erkennen und muss es auch erfahren. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich mir irgendwas anlese oder angucke durch einen Film oder durch ein Video. Ich muss erfahren, wie es ist, wenn es anders ist. Und ich glaube, das ist so, macht so einen Auslandsaufenthalt aus. Und ich möchte gerne nochmal gerade noch einen kleinen Schwenker machen. Das, was für uns, was wir jetzt für uns hier neu entdeckt haben seit einigen Jahren, das ist ja eigentlich gar nicht neu. Das ist für uns jetzt neu, für das Handwerk neu. Aber wenn Sie an ein Studium denken, da ist das eigentlich üblich oder seit Jahrzehnten üblich, dass man Auslandssemester macht und auch die bereichern. Und diesen Gedanken, den sollen wir eben nicht nur bei den Studierenden haben und diese Bereicherung denen zugedeihen, sondern das ist eben wichtig und dringend, dass das auch im Handwerk stattfindet. Und deswegen ist das für uns so ein wichtiger Aspekt.
Auch das ist ja ein Ansatz, um Handwerk attraktiver zu machen für junge Menschen. Welche 3 Dinge sollten Handwerksbetriebe aus Ihrer Sicht, Herr Gorbers, ändern, um junge Menschen nicht nur zu finden, sondern dann auch zu halten?
Ja, Glücksgefühle vermitteln. Das ist jetzt ein etwas unkonkreter Begriff, aber ich bin fest davon überzeugt, dass man seine Arbeit gerne machen muss, dass man sich freut, das zu tun, was man tut. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man erfolgreich ein Berufsleben absolviert. Also ich muss mit Freude meinen Job machen und wir bemühen uns eben, das auch unseren Mitarbeitern zu vermitteln, dass die Freude an ihrer Arbeit haben. Und solange das der Fall ist, ist das für alle so eine Win-Win-Situation. Für den Mitarbeiter, für den Kunden und für uns als Betrieb.
Handwerk kann viel bewegen. Nicht nur technisch, sondern auch menschlich und gesellschaftlich. Sie haben mit Ihrem Unternehmen vor wenigen Jahren bei einem großen Kunden Gasthermen ausgebaut, Wärmepumpen eingebaut und die alten Geräte dann in die Ukraine gespendet, die von Russland angegriffen worden war. Wie kam es zu der Aktion?
Das war ziemlich zu Beginn des Überfalls der Russen auf die Ukraine. Und das war passte zeitlich genau zusammen. Und es waren ja viele Dinge, die dann, oder viele haben sich Gedanken gemacht, was können wir tun, wie können wir da helfen. Und gut, dann haben wir eben gesagt, das ist jetzt gerade, wir bauen die Geräte da aus, wir müssen die da ausbauen. Und was tun wir damit? Üblicherweise werden die verschrottet. Dann haben wir gesagt, das machen wir, wollen wir da nicht machen, sondern dann kam eben der Gedanke auch von Mitarbeitern auch, dass das doch wirklich die Gelegenheit ist, also zu helfen, was Gutes zu tun, und gleichzeitig ohne damit dem anderen zu schaden, sondern eigentlich nur auf allen Bereichen war das gut und das hat auch bei den Mitarbeitern eine gute Resonanz gefunden, weil die auch gesagt haben, wir als Unternehmen und wir als Mitarbeiter unterstützen das und das hat hat so eine Sogwirkung gehabt, dass man sich auch Gedanken darüber macht, wie kann man auch anderen helfen.
Sehen Sie dieses gesellschaftliche Engagement, das sie ja auf anderen Ebenen sehr intensiv betrieben haben und zum Teil noch betreiben. Sie waren viele, viele Jahre Obermeister der SHK-Innung in Krefeld zum Beispiel. Ist das ein Teil Ihrer Unternehmenskultur oder ist das etwas, was man als Handwerker einfach macht?
Ich habe es eben gesagt, diese Auslandsaufenthalte machen wir auch deswegen, weil unsere Mitarbeiter über den Tellerrand gucken sollen. Und das ist auch die Aufgabe, die man als Unternehmensleiter hat, über den Tellerrand zu gucken. Und das heißt auch ein gesamtgesellschaftliches Engagement in verschiedenen Bereichen, das öffnet die Augen, das öffnet die Erkenntnisse, dass man nicht nur in seinem eigenen Dunst sich bewegt, sondern auch Probleme in anderen Bereichen erkennt und dadurch auch mehr die Erfahrung bekommt, warum andere Menschen anders denken, weil die in einem anderen Umfeld sind, weil die andere Problemlagen haben und es gibt ja nun nicht den einen richtigen gesellschaftlichen Entwurf, sondern oder auch persönlichen Entwurf, sondern es gibt ein ganz breites Spektrum von Möglichkeiten. Die muss man aber erstmal kennen und erfahren haben, um dann für sich das Beste daraus rauszuziehen. Und deswegen sind diese Dinge, die auch dürfen auch ruhig ganz weit weg vom Berufsfeld sein, ist es ganz wichtig, dass man auch da sich engagiert und da lernt. Und das wiederum wird eine Rückkopplung zu dem eigenen Unternehmen. Auch da kann man dann wieder Dinge umsetzen.
Wir springen mal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Da haben Sie erzählt, dass Sie 1981, also vor weit über 40 Jahren, die erste Wärmepumpe eingebaut haben, als damals frisch gebackener Diplom-Ingenieur. Wenn Sie heute 45 Jahre jünger wären, würden Sie den gleichen Weg nochmal gehen?
Ja, auf jeden Fall. Es war nie langweilig. Es war keinen Tag langweilig. Es war nicht immer nur schön. Es wäre auch seltsam, wenn das so gewesen wäre. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel. Man muss auch Täler erkennen, um Höhen herauszufinden. Und so ist das natürlich auch in den jetzt bald 45 Jahren Beruf so. Es waren immer Höhen und Tiefen, aber immer auch dann wieder auf die Höhe, auf die nächste Höhe und auf den nächsten Punkt zu gucken, wo man dann wieder am Ziel ist und zurückschaut und den Weg sieht, den man gegangen ist. Das ist immer wieder ein schönes Gefühl und ja, das belebt mich bis heute.
Das Handwerk denkt nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Das hat Oberbürgermeister Frank Mayer bei der Verleihung des Hans-Heinz-Hauser-Preises an Sie gesagt. Wir haben jetzt in dem Gespräch einen Eindruck bekommen, dass das ja wohl auf kaum jemanden so zutrifft wie auf Willi Gobbers und das Unternehmen Gobbers. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank auch, hat mich sehr gefreut.
Das war Meisterstücke, der Podcast der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Und wenn es dir gefallen hat, empfiehl uns gerne weiter und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Super wäre natürlich auch eine positive Bewertung oder Rezension. Darüber würden wir uns riesig freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Meisterstück. Tschüss!